Zollcast. Boden, Umwelt, Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 111, Schnapszahl vom 9. Oktober 2024. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und bei mir ist zum Glück unsere Schnapszahlbeauftragte Svenja. Hallo Svenja.
Dufte. Karneval?
Ja, naja, wenn ich mit dir aufnehme, Svenja, ist immer Karneval, habe ich den Eindruck. Es ist zumindest gute Stimmung. Das sei uns gegönnt. Du als Norddeutsche bist aber dem Karnevalstreiben ein bisschen ferner, oder?
Vollständig abgeneigt, ja. Noch nie da gewesen und hab's auch nicht vor.
Das ist das Schöne, ne? Es gibt doch diese Aufnahmen von Angela Merkel aus ihrer Zeit als Bundeskanzlerin, wo dann so Karnevalisten da bei ihrem im Kanzleramt waren und sie eben so bemüht war, dort mitzuklatschen. Ne? Angela Merkel, auch in Hamburg geboren, ne? Ist auch eine berühmte Hamburgerin tatsächlich. Ja, aber wir sind ja hier jetzt nicht da, um Karneval zu besprechen oder aktuelle Politik. Du musst mich auch immer mal zur Ordnung rufen, Svenja. Ich schweife ab, ich neige zum Abschweifen. Wir besprechen hier aktuelle Forschung rund ums Thema Boden. Und das ist eigentlich auch das, was uns fasziniert, Svenja. Da möchte ich dich gleich zu Anfang vielleicht mal fragen, wie ist es denn bei dir so? Du bist immer noch in Hannover tätig. Was gibt's denn da Neues zu vermelden? Gibt's überhaupt was Neues?
Ja, in der Tat, wie du aus dem Vorgespräch weißt, habe ich gerade einen neuen Vertrag angefangen und widme mich jetzt einem neuen Projekt. Worum es genau geht, kann ich noch gar nicht richtig erzählen, weil da vieles noch recht vage ist. Aber es geht um nachhaltige Landwirtschaft in Niedersachsen.
So. Wow, cool, cool. Nee, da herzlichen Glückwunsch. Natürlich, du hast vollkommen recht, wir haben da vorher schon drüber gesprochen. Aber unsere Hörerinnen und Hörer fiebern ja auch immer ein bisschen mit, ne? Weil da sind ja auch viele Doktorandinnen und Doktoranden dabei, denen es, glaube ich, ähnlich geht. Ne? Und da kann man sich ja mit dir auch freuen. Ja? Warum nicht eigentlich, ja? Also ich tue das auf jeden Fall. Und vor 2 Wochen, Svenja, haben sich viele unserer Hörerinnen und Hörer sehr über Alina gefreut, die hier das erste Mal zu Gast war im Podcast und sich kurz vorgestellt hat. Alina kommt ja aus der Schweiz und das ist eine geborene Überleitung für mich tatsächlich jetzt zu deinem Vorgesprächspunkt. Du hast nämlich auch tolle Technik aus der Schweiz mitgebracht. Erzähl mal was drüber.
Ja, ich habe vor einer ganzen Weile meine Webseite gefunden. Die nannte sich Sounding Soil. Und das ist eine total coole Sache, finde ich. Da ist jemand mal auf die Idee gekommen, also es ist eine Stiftung, die das da betreiben, Mikrofone in den Boden zu stecken und da eine Aufnahme zu machen. Und ja, da kommt man ja erstmal nicht so drauf, ne, dass da irgendwie überhaupt was passiert, ne? Aber doch, im Boden lebt ja auch so einiges und man hört vielleicht auch Geräusche, die von Geräten kommen, von Autos, von irgendwas, was drüber hinweg fährt oder so. Und aber vor allen Dingen eben das Interessante sind natürlich die Bodentiere, die irgendwie zirpen und knacken und das auch den Boden als Kommunikationsraum benutzen und so. Und ja, da kann man also auf dieser Webseite so eine Landkarte von der Schweiz sehen, also es ist nur auf die Schweiz bezogen. Und dann gibt es da so Punkte. Auf die kann man draufklicken und dann läuft da eine Tonspur ab von dem Ort. Man kriegt auch so ein paar Informationen dazu, was das, ob das ein Wald ist oder eine Wiese oder so, wie das gemanagt wird, wie das Wetter an dem Tag war und vielleicht noch sonstige Bemerkungen. Und dann kann man sich das da also zu Gemüte führen, wie der Boden da so klingt.
Finde ich ziemlich cool. Und da hörst du also nicht nur, sage ich mal, die Bodenlebewesen und vielleicht so, was weiß ich, so ein... was man halt da so hören würde, ne, was die so treiben, sondern auch mal die eine oder andere Landwirtschaftsmaschine, nehme ich mal an.
Also ich habe noch keine gehört, ich habe aber noch nicht so viele Aufnahmen angehört. Was man eher mal hört, ist zum Beispiel, wenn es windig ist, dass es so ein bisschen am Mikro zuppelt oder ich glaube auch auf einer Aufnahme Regen gehört zu haben, aber das ist manchmal ein bisschen schwierig zu unterscheiden von dem Plätschern und Knacken, was da eh schon so im Boden los ist, deswegen... kann ich gar nicht so genau sagen, aber es ist auf jeden Fall spannend, es sich anzuhören und sich vorzustellen, wie es da irgendwie wimmelt oder was da gerade passiert. Und das Ganze ist nicht nur passiv, also du kannst dir das nicht nur anhören, sondern das ist so ein Citizen Science Projekt quasi. Das heißt, du kannst dieser Stiftung schreiben oder mit einem Terminwunsch da so ein Formular ausfüllen und dann kannst du dir so ein Mikrofon ausleihen und selber eine Aufnahme machen, die dann, soweit ich weiß, auch auf diese Karte dann übertragen wird.
Svenja, ich raste komplett aus. Citizen Science ist ja wohl das Beste, was man machen kann. Oder eine der besten Sachen. Und da ist ja die Schweiz auch schon zumindest in der Bodenkunde ein bisschen bekannt für, ne? Dieses Projekt mit den vergrabenen Unterhosen, das hat ja auch in der Schweiz stattgefunden. Ach, ne?
Das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist, das müssen wir eigentlich hier auch mal ausgraben, sage ich mal, und auch mal besprechen. Das fände ich zumindest ziemlich cool. Jetzt Sounding Soil, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mir jetzt die Website auch schon mal reingezogen. Die ist auch, wie ich finde, sehr, sehr gut gestaltet. Ne? Also die Gliederungspunkte sind Zuhören. Ich nehme mal an, da kann man dann die entsprechenden Hörproben sich zu Gemüte führen. Mitmachen, besuchen, lernen, forschen, jetzt handeln, wissen und informieren. Also wenn das nicht nach einem spannenden Nachmittag auf einer Website klingt. Ja?
Und wer jetzt einen besonders schönen Eindruck, nochmal akustischen Eindruck aus der Schweiz haben will, auf einem der Unterpunkte, ich meine, es war bei Informieren, also einem der unteren, da ist auch ein YouTube-Video eingebettet, wo in 4-5 Minuten kurz berichtet wird über das Projekt und da kommen SchweizerInnen zu Wort und also ich musste mich schon sehr anstrengen, um so grob zu verstehen, worum es geht. Also wer daran Freude hat, kann ich das auch sehr empfehlen.
Ja, das ich sehe es auch gerade tatsächlich auf Informieren, ja. Ich werde mich auf jeden Fall informieren, Svenja. Danke für diese tolle Website, die du gefunden hast. Ja.
Tu mir natürlich in die Shownotes.
Auf jeden Fall. Soundingsoil.ch ist die Website, aber ihr klickt da einfach in den Shownotes drauf. Und Svenja, ich war jetzt im Vorfeld ganz skeptisch und habe gesagt, ah Svenja, Sounding Soil, was hat denn das mit deinem heutigen Thema zu tun? Aber du hast mich schon im Vorfeld zurechtgewiesen. Natürlich hat das, was akustisch im Boden vor sich geht, und das wird ja oft durch Bodenorganismen betrieben, auch was mit unserem heutigen Thema zu tun, was du vorbereitet hast. Und das haben wir genannt Strukturwandel im Boden. Was können wir uns denn darunter vorstellen und was hast du mir heute mitgebracht?
Ja, Strukturwandel, da geht es ja normalerweise, wenn man den Begriff nennt, um eine Veränderung in der Wirtschaft, in den Wirtschaftssektoren und wie wichtig die für die Wirtschaft sind. Wir meinen hier natürlich was anderes, sondern wir meinen den Wandel in der Bodenstruktur. So, das sagt jetzt vielleicht auch noch nicht so furchtbar viel mehr. Was ist Bodenstruktur? Da meinen wir, zumindest wir BodenphysikerInnen, die räumliche Anordnung von Bodenpartikeln. Also wir haben da ja nochmal so grundlegend für alle, die sich noch nicht so auskennen. Wir haben da so mineralische Partikel von verschiedener Größe, Sand, Schluff und Ton. Und dann gibt es die organischen Bestandteile. Das können Pflanzenreste sein. Das können sehr, sehr stark abgebaute Substanzen sein. Das können Reste von Mikroorganismen sein und so weiter. Also alles, was abgestorbene organische Substanz ist, das zählen wir auch zum Boden dazu. Und das kann jetzt, wenn man das alles so mal irgendwie zusammenmischt und irgendwie ein bisschen verdichtet oder so, dann hat das eine bestimmte Anordnung. Aber die kann sich sehr stark ändern, je nachdem, welche Faktoren auf so einen Boden einwirken. Und warum wir uns dafür überhaupt interessieren, ist ja erstmal, man kann sich vorstellen, je nachdem, wie die da so angeordnet sind, wie dicht die zum Beispiel beieinander sind, die Partikel, passt da mehr oder weniger Wasser dazwischen. Ne, und je nachdem, wie groß die verschiedenen Poren sind, diese Zwischenräume zwischen den Partikeln, gibt es eben bei unterschiedlicher Feuchtigkeit, kann der Boden dann unterschiedlich viel Wasser auch wieder abgeben an die Pflanzen oder es macht einen Unterschied, wie konnektiv, also wie verbunden diese Poren sind, wie gut das Wasser auch durch den Boden durchsickern kann und so weiter. Damit verbunden sind dann natürlich auch Stofftransporte und all solche Dinge interessieren uns natürlich, weil das beeinflusst, wie Böden mit der restlichen Umwelt interagieren. Und deswegen ja, ist das erstmal interessant, wie ist die Bodenstruktur überhaupt? Und die verändert sich, habe ich gerade gesagt, durch verschiedene Sachen. Ich meine, was wäre so das Offensichtlichste? Was würdest du sagen, wodurch verändert sich Bodenstruktur ganz massiv?
Ganz massiv durch die Tätigkeit der Bodenorganismen, würde ich mal sagen, ne? Also Graben, Verteilen von gerade von organischer Bodensubstanz, ne?
Was wäre denn wohl das wichtigste, größte bodenumgrabende Tier, das du dir vorstellen kannst?
Das ist jetzt nehmt mal alle kurz eure Smartphones, guckt mal auf unser Episodenbild, da ist das, glaube ich, sogar drin, in dem S, ne? Das ist der Ringwurm.
Ja, wobei, ich würde da noch ein anderes davor stellen.
Echt?
Der Mensch.
Ach hey Svenja, jetzt hast du mich eiskalt erwischt.
Tut mir leid, ich habe dich voll reingeritten. Nee, aber natürlich durch die Landwirtschaft, ne, durch unsere Bodenbearbeitungsgeräte wälzen wir den Boden ja natürlich sehr stark um. Und zwar auch auf relativ großer Fläche. Aber du bist schon in genau die Richtung gegangen. Du bist eigentlich quasi vorgeprescht hin zu dem Thema, wo ich eigentlich hin will. Da geht es nämlich nicht um Bodenbearbeitung, sondern um, ich sag mal, mehr oder weniger natürliche Bodenentwicklung. Also was auch immer genau natürlich ist, aber halt nicht die direkte mechanische Bodenbearbeitung. Sondern du hast gesagt, also Tiere, die irgendwie umgraben, beeinflussen die Bodenstruktur. Wir haben aber auch noch die Pflanzen, die mit ihren Wurzeln reinwachsen. Auch die können Bodenpartikel zur Seite schieben. Und auch wenn so ein Baum zum Beispiel da steht mit seinen Wurzeln und der Wind in den Baum reinfasst, dann lehnt er sich mal zur einen Seite und mal zur anderen Seite. Und das ist so eine Art Stampfen. Das nennt man wirklich Stampfen. Und so kann der also auch die Bodenstruktur beeinflussen, indem dann so ja verdichtete Bereiche darunter entstehen. Aber es gibt noch etwas, ich sag mal, dezentere Mechanismen. Das sind nämlich die abiotischen Faktoren, also die, die nichts mit Lebewesen zu tun haben. Da wäre zum Beispiel der Einfluss von Wasser, also wenn es befeuchtet wird oder wieder austrocknet. Man kennt ja so diese Bilder von Schrumpfungsrissen. Das ist so das Offensichtlichste. Und wenn das Wasser wieder reinkommt und da quellfähige Tonminerale drin sind, dann schwillt das auch wieder zu und diese Risse verschwinden mehr oder weniger. Und dann haben wir noch den Wechsel von Gefrieren und Auftauen. Das heißt, wenn also Wasser im Boden ist und das gefriert, dann dehnt es sich ja aus und das kann eben auch Lücken vergrößern, die schon vorher da waren. Und beim Tauen schrumpfte das Volumen dann wieder zusammen. Das wären so die wesentlichen Prozesse, die Bodenstruktur beeinflussen. Und jetzt kann man sich ja mal fragen, wie lange dauert es eigentlich, bis Bodenlebewesen oder auch eben diese abiotischen Einflussfaktoren, Wasser und Frost und Tauen, wie lange dauert das, bis die so einen Boden mal so komplett umgegraben haben? Also das, was man mit so einem Flug innerhalb von wenigen Sekunden tut, wie lange dauert das wohl, bis das natürlich passiert ist? Du machst schon ein nachdenkliches Gesicht. Kannst ja mal eine Schätzung abgeben, später können wir auflösen. Was denkst du?
Ich hätte da tatsächlich noch mal eine Nachfrage. Was heißt komplett umgegraben? Also tatsächlich wie ein Flug, das was oben lag, nach unten zu werfen und umgekehrt so einmal komplett, oder?
Gute Frage. Das ist gar nicht so leicht zu definieren. Ja. Wenn ich es anfange zu definieren, komme ich schon ein bisschen in die Methodik rein. Aber ich würde mal sagen, wie lange dauert es, bis kein Partikel mehr da ist, wo er am Anfang war?
Ja.
Also es muss nicht sein, dass er von unten nach oben komplett wandert, aber zumindest einmal verschoben wurde.
Ja, also ich bin ja ein bisschen vorbelastet, Svenja. Ich habe zum Beispiel mal irgendwo gelesen von Ameisen, die in der Lage sind, im Laufe eines Jahres, glaube ich, mehrere Tonnen an Material zu verlagern im räumlichen Umfeld ihres Ameisenhaufens. Ja. Ich könnte mich jetzt aber auch naiv stellen und könnte sagen, Mensch, das sind ja so kleine Bodenorganismen, auch der Regenwurm selbst ist jetzt nicht groß. Ich würde sagen, bis da wirklich kein Partikel mehr ist, wo es vorher war, dauert das bestimmt 10 Jahre, sage ich jetzt mal. Ja, das ist wäre mal so der naive Christoph. Ne? Der nicht naive Christoph würde die Zeit, glaube ich, deutlich kürzer einschätzen.
Okay, also 10 Jahre oder weniger ist dein Tipp.
Ja, würde ich mal sagen.
Halten Sie im Hinterkopf.
Ja, okay.
Ja, wenn wir uns das jetzt mal anschauen wollen, wie lange das denn dauert, haben wir ein kleines Problem. So, stellst dich in einem Jahr dahin, guckst mal auf den Boden drauf, stellst dich im nächsten Jahr dahin, guckst auf den Boden drauf. Das bringt natürlich nicht viel. Wir wollen ja in den Boden reingucken. Geht aber nicht. Was machen wir? Wir müssen uns irgendwie was ausdenken. Und was in der Bodenkunde schon seit einigen Jahren, ich würde fast sagen ein paar wenigen Jahrzehnten immer mehr gemacht wird, ist, dass man CT-Scans von Böden macht. Das kennst du jetzt wahrscheinlich im Wesentlichen. Also ich meine, du selber persönlich bist ja auch ein bisschen vorbelastet in der Hinsicht. Ja. Aber so, ich sag mal, Anna Normalverbraucherin kennt das vielleicht am ehesten aus der Medizin. Ne? Da macht man so einen Röntgen-CT-Scan, also legt man sich in so eine Röhre rein und da fährt dann so ein lautes Ding um einen rum und schießt von allen Seiten kurze Röntgenblitze auf einen rauf und der Computer errechnet dann ein 3D-Bild von dem menschlichen Körper.
Da hat es ja, glaube ich, auch die ähnlichen Vorteile, die es in deinen Untersuchungen beispielsweise hat, ne? Nee, ihr habt keinen Röntgen-CT bei euch, oder?
Noch nicht.
Noch nicht, okay.
Wir hoffen, dass wir bald eins haben.
Ja, aber du wärst ja eine typische Kandidatin, die zum Beispiel mit Röntgen-CT arbeiten könnte, ne? Mhm. Und ich habe das schon getan im Rahmen meines Masterstudiums, durfte ich eben Proben im Gelände nehmen mit Stechzylinder. Und die haben wir dann auch durch das Röntgen-CT gejagt und hinterher vor allem die Bildanalytik gemacht. Der Vorteil ist halt wirklich, du kannst eine ungestörte Probe, eine weitgehend ungestörte Probe in diesen Stechzylindern, ist natürlich immer ein bisschen, wirken immer ein paar Scherkräfte beim Einschlagen, ne? Aber weitgehend ungestört die Bohnenstruktur dreidimensional betrachten. Das war wirklich sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht.
Kannst du vielleicht mal für jemanden, der gar keine Ahnung hat, was ein Stechzylinder ist, kurz erklären, wie das so funktioniert, so einen Stechzylinder zu nehmen und den dann zu scannen?
Das war auch wirklich, das hat mir auch sehr, sehr viel gegeben, Svenja. Stechzylinder sind halt genormte Zylinder, ne? Die bestehen aus Stahl, Edelstahl meistens, ne? Werden im Fall vom UFZ in Halle auch selbst dort hergestellt, ne? Haben einen gewissen Durchmesser, müsste ich jetzt lügen, aber vielleicht so 10 Zentimeter, 8 Zentimeter, irgendwo so in diesem Bereich, oder?
Ja, ich würde fast eher sagen noch kleiner, so 5, 6 Zentimeter, aber da gibt es auch verschiedene.
Hängt sicherlich auch vom jeweiligen Versuch ab, ne? Und da gibt es so Einschlagvorrichtungen, da tut man die entsprechend rein und die Stechzylinder haben an der einen Seite so geschärfte Kanten. Ne? Mit dieser Einschlaghilfe setzt man die dann eben an der Bodenoberfläche auf und schlägt den Stechzylinder wirklich bis zum oberen Ring dort ein. Und dann gräbt man den Stechzylinder letztlich von unten so aus, dass die Probe möglichst nicht gestaucht wird oder da irgendwelche anderen Verschiebungen stattfinden, ne? Dann nimmt man ein scharfes Messer, kratzt eben oben und unten beziehungsweise schneidet überstehendes Bodenmaterial ab und dann wird die Probe letztlich zugedeckelt, schön nummeriert, so wie man das besprochen hat, und dann im Röntgen-CT untersucht. Ne? Und das ist gut, wenn man das im Oberboden macht, an der Bodenoberfläche oder nahe der Bodenoberfläche. Wir haben das aber auch in circa 30 cm Tiefe gemacht, also unterhalb der Pflugsohle. Und ich sag euch eins, 30 Zentimeter tief zu graben mit Handschaufeln, das macht wirklich keinen Spaß, wenn man das bei mehr als 100 Proben machen muss. Das geht auf die Handgelenke, ja, aber das nur so am Rande, ja.
Ja, nicht umsonst werden viele Studien im Oberboden durchgeführt.
Ja, oh ja, das glaube ich gern.
Und dann gibt's aber noch, ich habe ja gerade kurz so erinnert, wie das beim medizinischen CT ist, noch einen kleinen Unterschied beim Boden-CT beziehungsweise den industriellen CT-Geräten, die wir in der Bodenkunde eben auch nutzen. Da wird nicht das CT beziehungsweise die Röntgenquelle und der Detektor rumrotiert, sondern man hat einfach einen kleinen Probenhalter und der dreht die Probe einfach, ne? Und der Rest bleibt an Ort und Stelle. Das geht nur halt bei Menschen so schlecht, dann verschieben die sicher, wenn man sie dreht.
Süß.
Aber Bodenproben, die können das ab. Ja, genau. Das ist so die grobe Methodik. Und das wurde jetzt eben in dieser Studie benutzt. Die Studie trägt den klangvollen Titel Structure Turnover Times of Grassland Soils under Different Moisture Regimes.
Ach, fantastisch. Alles klar? Alles klar, Svenja. Wir können die Folge abschließen.
Bis zum nächsten Mal. Also zu Deutsch eben, Turnover Times ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, aber quasi Umgrabungszeiten oder Strukturumwandlungszeiten von Grünlandböden unter verschiedenen Feuchtigkeitsbedingungen. Das ist so das Thema. Das heißt, es geht um Bodenstrukturwandel im Grünland und im Oberboden. Das ist schon mal so die erste Einschränkung. So, und was haben die da gemacht? Also sie haben sich jetzt nicht, wie du sagtest, so einen Metallzylinder genommen und den einfach eingeschlagen und dann geguckt, wie die Bodenstruktur aussieht, sondern sie haben sich überlegt, wir wollen jetzt über mehrere Jahre verfolgen, wie die Bodenstruktur sich verändert. Und dafür haben sie vor allen Dingen erstmal den Boden ausgegraben auf einem Grünland, beziehungsweise an zwei Standorten. Und dann haben sie Plastikstechzylinder genommen und dieses Bodenmaterial, was sie da hatten, haben sie erstmal getrocknet und auf eine bestimmte Größe gesiebt, 2 bis 5 Millimeter. Und dann wieder befeuchtet. Und diese Stücke, diese Bruchstücke, haben sie dann zum Teil mit so ganz kleinen Partikeln von einem bestimmten Mineral so paniert sozusagen. Also die haben da so außenrum, Almandin heißt das, ist ein Mineral, das aus der Gruppe der Granate kommt, also kleine Granatsplitter, wirklich ganz, ganz klein, 45 bis 100 Mikrometer, ne? Die haben sie da so außen dran gemacht und das dann zusammen in diesen Zylinder gefüllt und das noch so ein bisschen verdichtet, damit es ungefähr die Originaldichte von dem Boden, wie er vorher war, so annimmt. Und diese Zylinder, wo sie es reingefüllt haben, waren auch nicht durchgängig, sondern da hatten sie in die Seiten überall noch so ungefähr 1 Zentimeter große Löcher gebohrt, weil die Idee war, wenn sie das jetzt in den Boden wieder einsetzen, dann soll da die Feuchtigkeit hin und her gehen können. Das heißt, der Boden im Zylinder soll die gleiche Feuchtigkeit haben wie der außerhalb. So, und damit ihnen der Boden auch nicht aus den Zylindern rausfällt, haben sie dann noch so ein ganz dünnes Netz drüber gemacht. So eher ein grobes Netz. Und dann kommt jetzt aber der Clou. Sie haben bei der Hälfte der Zylinder noch ein sehr feines Netz darüber gemacht. Mit einer Maschenweite von, ich muss nachgucken, 30 Mikrometern. 30 Mikrometer ist relativ klein, wenn man sich das mal vorstellen will. So ein menschliches Kopfhaar, wenn ihr euch jetzt mal so ein Haar ausreißt.
Sie hat es gerade wirklich getan, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist voller Einsatz hier.
Da war das Headset runtergeworfen. Und wenn man sich das mal so anguckt, dass so ein menschliches Kopfhaar hat so ungefähr 100 Mikrometer Durchmesser. Das schwankt von Haartyp zu Haartyp. Aber so 100 Mikrometer kann man sich vorstellen. Also so ein Drittel davon, so fein waren die Löcher in dem Netz. Also man kann sich vorstellen, da kommt kein Bodentier und auch keine feine Wurzel durch. Das war nämlich also die grobe Idee, dass sie quasi die Hälfte der Zylinder so haben, dass da keine Tiere reinkommen. Ne, deswegen auch die ganze Vorbehandlung, die wollten halt sicher gehen, dass da erstmal keine Tiere drin sind, denke ich mal. Ne? So, und dann haben sie also diese Zylinder wieder eingebuddelt in den Boden, in die Stellen, wo sie den Boden auch selber vorher rausgenommen haben, also drumherum alles wieder angeordnet haben, auch die Grassoden wieder draufgelegt. Und dann im Wesentlichen immer mal wieder gewartet, so ein halbes Jahr, und dann wieder was ausgebuddelt. Genauer gesagt haben sie 2 Standorte gehabt. Einer in Bad Lauchstädt, der Ort dürfte dir bekannt sein.
Oh nein, Geschichten aus Bad Lauchstädt, tolle Folge.
Richtig. Eine der ersten.
Ja, genau.
Also in der Nähe von Halle, genau. Und das war dann also ein Tschernoseen, also eine Schwarzerde. Und das andere war ein Luvisol nach internationaler Klassifikation. Und das war im Südosten von Bayern. Rottal-Münster heißt der Ort. Und da haben sie so also ein bisschen unterschiedliche Probenahmezyklen gehabt. Bei dem in Bad Lauchstädt, da haben sie jedes Jahr einmal eine Probe gemacht. Beziehungsweise einmal nach 6 Monaten und dann nach 1, 2, 3 und 4 Jahren. Und an dem anderen Standort haben sie häufiger Proben genommen, dafür aber nicht über so einen langen Zeitraum. Da war es jedes halbe Jahr für 2,5 Jahre. Also wenn man nach deiner Schätzung sagt, so dann so irgendwas unter 10 Jahren Strukturumwandlung, dann müssten sie ja fast einen ganzen Zyklus zumindest bei der Schwarzerde erwischt haben.
Ja, so ist das.
Ja. So, und jetzt haben sie nochmal 2 unterschiedliche Sachen gemacht. Es gab an jedem Standort und für sowohl die mit dieser feinmaschigen Gase als auch ohne, haben sie jeweils 3 Zylinder gehabt. Die haben sie immer wieder rausgenommen, in CT gescannt und wieder eingesetzt in den Boden. Das heißt, sie haben die gleichen Zylinder über mehrere Jahre verfolgt. Das ist ja erstmal so, kann man sich vorstellen, recht sinnvoll, weil dann sieht man halt die Veränderung über die Zeit.
Ja.
Das Problem ist, und das wirst du wissen als alter CT-Hase, wenn man einen ganzen Zylinder scannen will, dann ist die Auflösung jetzt nicht so furchtbar hoch.
Mhm.
Je größer die Probe, desto gröber muss auch die Auflösung sein. Und da haben sie das Feinste und vor allen Dingen eben diese kleinen Granatsplitter, die konnte man daran nicht erkennen. Das heißt, da konnte man zwar sehen, hat sich jetzt irgendwie eine Pore verändert, die man vorher gesehen hat, aber man konnte diese kleinen, feinen Granatsplitter nicht sehen. Und deswegen haben sie die restlichen Zylinder, da haben sie immer mal welche rausgenommen und die auch nicht wieder zurückgesetzt, weil sie dann noch mal einen kleineren Zylinder da rausgenommen haben.
Ja.
Und diesen kleinen Zylinder haben sie dann mit deutlich höherer Auflösung gescannt, sodass man dann diese Granatsplitter auch erkennen konnte. Und also das sind diese zwei Ansätze. Was wollen die jetzt eigentlich mit diesen Granatsplittern? Und das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, wie definieren wir eigentlich, wann die Struktur sich komplett umgewandelt hat. Die Idee war jetzt zu sagen, wir segmentieren erstmal diesen Scan. Also wir haben erstmal so ein 3D-Graustufenbild und dann wird das in verschiedene Klassen eingeteilt. Einmal Granatsplitter, einmal normale mineralische Partikel und einmal Poren. Und dann versucht man festzustellen, oder dann haben sie gemessen, diese Granatsplitter, die waren ja am Anfang außen an diesen Bodenkrümeln dran. Ne, die haben das ja paniert, dann ist es ja außen. Das heißt, wenn man das jetzt so zusammengestopft hat, dann werden die meisten von diesen Granatpartikeln direkt neben einer Pore sein. Ne, also die Luft berühren. Und dann ist die Idee, wir messen jetzt den kürzesten Abstand von diesen einzelnen Granatpartikeln zur Pore. Wie gesagt, in den meisten Fällen wird das fast null sein. Und davon nehmen wir über den gesamten Scan den Mittelwert. Also die mittlere, kürzeste Granatpartikel-Poren-Distanz.
Jetzt weiß man, warum Bodenphysikerinnen und Bodenphysiker so beliebt sind, weil da immer so richtig coole Kennwerte definiert werden.
Ja, man wird kreativ.
Die mittlere Granatsplitter-Poren-Distanz.
Mittlere, ja. Kürzeste.
Kürzeste, ja, natürlich.
Genau. Und dann ist die Idee, das zu vergleichen mit der mittleren, kürzesten Distanz von irgendeinem beliebigen Bodenpartikel zur nächsten Pore.
Ja.
Da kann man sich vorstellen, am Anfang werden eben die Granatpartikel einen deutlich kürzeren Weg haben zur nächsten Pore. Aber nicht ganz null, weil das ja auch ein bisschen verdichtet wurde. Aber das durchschnittliche mineralische Partikel aus dem Boden, das vielleicht auch im Inneren von so einem Bodenkrümel sein konnte, das hat eben einen etwas weiteren Weg. Und wenn man sich jetzt überlegt, über die Zeit wird sich ja diese Verteilung von den Granatsplittern homogenisieren. Also die werden dann, wenn der Boden durchwühlt wird, dann verteilen die sich irgendwann relativ gleichmäßig im Boden. Und wenn sie komplett gleichmäßig verteilt sind, dann würden wir sagen, hat sich diese Struktur, die einmal da war, komplett aufgelöst. So, das wäre die Definition von einmal Structure Turnover. Und über die Zeit müssten wir also beobachten, wie sich diese beiden Distanzen aneinander annähern, beziehungsweise die Granatpartikel-Poren-Distanz sich an diese, nennt sich dann Matrix-Poren-Distanz, annähert. Ja, das ist so der methodische Ansatz. So, und jetzt wird's spannend. Also die zwei verschiedenen Treatments hatten wir ja jetzt. Einmal mit und einmal ohne Bodentiere, Bodenfauna. Vielleicht ein bisschen offensichtliche Frage, aber was meinst du, wo geht's schneller?
Natürlich mit Bodentiere.
Klar.
Ja, auf jeden Fall. Die so, kleinen Helferlein.
Ja, genau. Mhm. So, und was sie beobachtet haben, war jetzt, wenn man nur die abiotischen Faktoren hat, also natürlich sind da auch noch Mikroorganismen drin, aber da gehen wir jetzt mal nicht von aus, dass die so die Bodenpartikel auseinanderschieben können.
Ja.
Dafür sind sie zu schwach. Und was sie da beobachtet haben, ist, dass tatsächlich, also dieses Wiederbefeuchten und Austrocknen, beziehungsweise das Gefrieren und wieder Auftauen, das haben sie ja dadurch, dass sie bei dem einen zumindest immer alle halbe Jahre eine Probe genommen haben. Da konnten sie das also sehen, wie Sommer und Winter sich unterscheiden. Und da haben sie festgestellt, diese Veränderungen, die sie da beobachtet haben, die waren oft reversibel. Das heißt, wenn im Winter zum Beispiel das gefrierende Wasser die Partikel auseinandergedrückt hat, dann sind sie im Sommer wieder aneinander gerutscht. Also nicht alles, aber doch vieles von diesen Bewegungen, auch durch Schrumpfen und Quellen durch Wasser Einfluss, also durch Befeuchten und Austrocknen, das hat eigentlich nur zu so einem Hin und Her in der Bodenstruktur geführt, im Wesentlichen. Und im Gegenzug dazu eben die Bodentierchen, die da irgendwie drin rumwühlen. Du hast den Regenwurm ja schon erwähnt, der war natürlich auch sehr wichtig, wenn er sich da durchfrisst. Das war auch in einigen Bildern gut zu erkennen. Und man hat auch so Code-Pellets gesehen von dem. Dann wird wirklich einfach alles mal durchgewühlt. Das mehr so erstmal als Grobes. Also man hat wirklich einen Unterschied zwischen diesen beiden Behandlungen gesehen. Aber jetzt kommen wir zu den spannenden Fragen. Wie lang dauert's denn jetzt? Und da gibt's so zwei Antworten, weil wir haben ja diese zwei Methoden. Erstmal diese Grobscans, die sie über alle Jahre beobachtet haben. Da haben sie jetzt immer diese jeweiligen Scans verglichen und geguckt, in welchem Volumen hat sich was verändert. Und da sind sie auf so eine mittlere Zahl gekommen von 0,0067 Kubikmillimeter haben sich verändert pro Kubikmillimeter pro Jahr.
0,0067. Das ist die Kubikmillimeter Veränderung pro Kubikmillimeter pro Jahr. Entsprechend.
Genau, also man könnte das im Prinzip in Prozent ausdrücken, dann sind es 0,67%.
Ja, dann komme ich vermutlich mit meinen 10 Jahren, wird es dann schwierig, oder?
Ja, und das war schon der Luvisol, also der in dem etwas feuchteren Klima, da wo es ein bisschen mehr Bewegung gibt. In dem anderen waren es sogar nur 0,32% pro Jahr des Volumens, die sich verändert haben.
Wow.
Wenn man das jetzt man kann ja im Prinzip den Kehrwert dazu bilden und sagen, okay, wenn man das jetzt hochrechnet, wie viele Jahre dauert das, bis 100% verändert wurden. Und das sind dann halt beim Luvisol 149 Jahre und bei der Schwarzerde sogar 316 Jahre. Aber das ist natürlich nur die grobe Auflösung. Und da kriegt man einiges nicht mit, ne? Einige feinskalige Veränderungen. Und es kann ja auch sein, dass sich, ne, wie bei den Proben, die eben sich hin und zurück bewegt haben, dass es sich halt immer hin und zurück bewegt hat. Und dann denkt man, also was es sich zwischendrin, bevor man den nächsten Scan gemacht hat, sich was bewegt hat und dann wieder zurückgedrückt wurde von irgendwas anderem. Und man kriegt diese Veränderung aber nicht mit, weil der Grauwert an der Stelle trotzdem ähnlicher ist.
Ja.
Das heißt, so ganz genau kann man nicht nachverfolgen, wo sich welches Partikel hinbewegt hat. Deswegen hatten sie ja eben diese coole andere Methode noch, wo sie die panierten Aggregate über die Zeit beobachtet haben und eben geguckt haben, wie sie sich weiter verteilt haben. Und da sieht man tatsächlich viel mehr Veränderungen in kürzerer Zeit. Da kamen sie dann nämlich auf Umwandlungszeiten von ungefähr 16 Jahren im Duvisol und 33 Jahre in der Schwarzerde.
Okay. Das rettet meine Ehre ein Stück weit wieder.
So, ne? Also das war jeweils mit Bodentieren, also 16 Jahre beim Luvisol mit Bodentieren und Wurzeln. Und was denkst du jetzt, wie viel es ohne sind?
Ohne Bodentiere und ohne Wurzeln.
Genau.
Na, das
wenn es 16 vorher waren.
Ja, das ist dann ist ja bestimmt das Zigfache, ne?
Ja, Zigfache tatsächlich gar nicht mal, aber doppelt so viel ungefähr, 34 Jahre, aha, mit einer Unsicherheit von plus minus 4 Jahren, so, aber ja, schon so grob doppelt so lang.
Wow.
Und ähnlich ist es dann bei der Schwarzerde, wo es eben mit Lebewesen 33 Jahre waren, plus minus 3 Jahre, und ohne 54, plus minus 6 Jahre. Je größer die Zahl, desto größer die Unsicherheit, aber so ungefähr.
Das hätte ich nicht, naja. Das ist wieder so ein chronischer Befund. Ne? Man unterschätzt das. Naja, gut, in dem Fall kann man nicht von Unterschätzen sprechen. Ich habe eigentlich die Organismentätigkeit überschätzt in dem Fall. Ja, ne?
Das ist einfach, weil du so ein Bodenexperte bist und so einen großen Respekt vor den Bodentieren hast.
Ja, okay, das ist der Bias. Ne? Der führt dann aber vielleicht auch dazu, dass man, wie soll ich das sagen, den Wert des Ganzen dann doch unterschätzt, ne? Weil wenn das jetzt nur 10 Jahre gedauert hätte, nach meiner Schätzung entsprechend, ne? Das ist halt dann eine viel kürzere Umtriebszeit als real, ne? Also könnte man dann die Organismen doch deutlich mehr als vernachlässigbar ansehen, ne? Verstehst du meine Logik so ein Stück weit, ne? Ich schätze quasi diese Umtriebszeit, ne, deutlich kürzer ein. Ne? Ich überschätze die Organismentätigkeit, ne? Und das würde vielleicht zu ganz komischen Annahmen führen, wenn man das politisch beispielsweise so als Entscheidungsgrundlage wertet. Ne? Also, ne, das ist hat eben auch so seine Gefahren, ja. Aber faszinierend, hätte ich nicht gedacht.
Ja, fand ich auch interessant. Also, eigentlich fand ich, dass es eher recht kurze Zeiten sind. Wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, dass ja normalerweise irgendwelche Bodenentwicklungsprozesse immer super lange dauern, ne? Also da reden wir ja eigentlich eher von der Skala von mindestens Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten oder Jahrtausenden, ne? Und das fand ich dann schon beeindruckend, dass die Bodentierchen da also so stark rumwühlen, dass innerhalb von wenigen Jahrzehnten tatsächlich alle, also kein Stein mehr auf dem anderen ist sozusagen.
Das ist sehr, sehr faszinierend und ich finde es auch wieder faszinierend, dass eben Bad Lauchstädt dafür ausgesucht wurde, ne? Ich gucke gerade mal rein. Bad Lauchstädt wurde 2012 eröffnet, also ist seit 12 Jahren dieses Experiment, ne, die Global Change Experimental Facility, kurz GCEF. Ne? Das ist nämlich dieses Untersuchungsfeld, wo 100%ig auch diese Proben herstammen. 12 Jahre, vielleicht hat das auch was damit zu tun mit meiner Einschätzung quasi, ne, von diesen Umtriebszeiten.
Die GCEF ist nicht das Einzige, was in Bad Lauchstädt läuft.
Nee, also,
da gibt es schon noch andere Dinge, andere Flächen.
Nur ich gehe mal davon aus, dass so Bodenstruktursachen dorther stammen. Oder hast du da noch Informationen aus dem Paper raus?
Da stand jetzt nicht genau, aus welchem Versuch das ist.
Ja, auch das darf man nicht unterschätzen, solche Versuchsstationen. Und Bad Lauchstädt ist ja nur eine. Es gibt noch viel mehr in Deutschland, die alle eigene Versuche durchführen. Ne? Aber da gibt's unterschiedliche Plots natürlich, unterschiedliche Felder, die auch ganz unterschiedliche Versuche beherbergen sozusagen. Ne? Ja, das ist ziemlich spannend. Ja, und weiß ich. Bad Lauchstädt ist halt auch immer so ein Pilgerort für Forschende aus aller Herren Länder. Das ist immer sehr spannend gewesen, dort zu arbeiten. Und unabhängig davon, wo jetzt die Proben herstammen, dort auch schön zu sehen, dass das auch solche Ergebnisse produziert. Das war mir auch nicht bekannt, dass dort Stechzylinderproben wieder vergraben wurden mit crazy Granatsplittern und so. Da muss man auch erstmal drauf kommen, Sven. Ja, also du hast ja jetzt, du arbeitest ja jetzt mit Bodenstrukturen, da würdest dir leicht fallen, so ein Versuchsdesign dir aus dem Ärmel zu schütteln, oder wie blickst du da drauf?
Nee, tatsächlich war das auch der Grund, warum ich dieses Paper unbedingt vorstellen wollte, weil ich das so cool fand, auf diesen Gedanken zu kommen, wie kann man überhaupt Strukturumwandlung im Boden sichtbar machen und messen. Das ist wirklich, bis dahin kannte ich keinen wirklich guten Ansatz. Und was das Faszinierende auch ist, es gibt wohl Daten zumindest von einem der Versuchsfelder zur Umsetzungsrate von Kohlenstoff, also von organischer Substanz. Und das passt wohl auch relativ gut zusammen mit den Zeiten, die sie da mit diesen Granatsplittern gemessen haben. Und das finde ich so cool, dass man, wenn man vermutet, da ja sowieso schon länger einen Zusammenhang, ne, wenn organische Substanz irgendwo so eingeklemmt liegt zwischen mineralischen Partikeln, dass die Mikroorganismen da nicht rankommen, dann sagt man, okay, ist das halt okkludiert, eingeschlossen und wird halt nicht abgebaut. Und wenn die Struktur irgendwie umgewühlt wird, der Boden umgewühlt wird, dann können da wieder neue Partikel von organischer Substanz freigelegt werden und abgebaut werden. Und so vermutet man schon lange, dass eben zwischen Strukturumwandlung oder mechanischer Umwandlung im Boden und dem organischen Substanzabbau ein Zusammenhang besteht. Und jetzt einfach, es kann natürlich auch so ein bisschen Zufall sein, je nachdem, an welchem Ort man ist, hat man ja auch gesehen, dass es unterschiedlich war. Aber so grob zumindest in der Größenordnung kommt's hin. Und das finde ich einfach auch noch cool, dass diese Kreativität auch noch mit so einem Erfolg belohnt wurde.
Sehe ich auch so, ja. Da ist wirklich enorm viel Kreativität dabei. So Entwicklerinnen und Entwickler von solchen Versuchsdesigns müssen sich natürlich auch immer kritisieren lassen. Ne? Das gehört ja auch dazu im Diskurs. Aber ich finde es ziemlich abgefahren, sich sowas aus dem Ärmel zu schütteln, klingt so ein bisschen abwertend, ne? Aber solche Designs zu entwickeln und das halt auch einfach mal durchzuziehen. Ne? Wissen wir jetzt natürlich nicht, ob es das schon mal vergleichbar irgendwo gegeben hat, oder? Das ist möglicherweise schon mal irgendwo gemacht worden oder auch nicht. Ne? Unabhängig davon finde ich es einfach ziemlich cool, da Granatsplitter mit einzubringen und mal zu gucken, wie die sich im zeitlichen Verlauf dann neu verteilen. Also ein ziemlich cooles Paper, Sven, ja.
Mhm. Wo du gerade noch Kritik angesprochen hast, eine Sache, die man vielleicht anmerken könnte, ist, dass sie ja diesen Boden da entnommen haben und getrocknet haben, nicht nur Luft getrocknet, sondern danach sogar nochmal Ofen getrocknet und dann wieder befeuchtet. Ne? Und jeder Mensch, der sich mit Bodenstruktur beschäftigt, weiß, also krasses Austrocknen und Wiederbefeuchten, ne, das hat natürlich einen Einfluss, überhaupt, dass man die auseinandergebröselt und gesiebt hat, ne. Das ist also jetzt keine Bodenstruktur, wie sie natürlich vorkommt, die man dann einfach nur mit so ein paar Granatsplittern irgendwie magisch versetzt hat. Kann man halt nicht so machen, ne. Wenn man die da irgendwie so hätte einbauen können, dann hätten sie es mit Sicherheit so gemacht. Also hat es seine guten Gründe. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass die Ausgangsstruktur quasi nicht kein natürlicher Boden war in dem Sinne, ne, sondern dass das eine erstmal künstlich wiederverdichtete Struktur war.
Ja, das ist alles sehr, sehr cool, Sven, ja. Dein Wirkungsfeld kann man ja eigentlich auch sagen, so. Ziemlich abgefahren und ich danke dir an dieser Stelle schon mal wie blöde dafür, dass du dieses tolle Paper rausgesucht hast und hier besprochen hast, ja.
Sehr gerne.
Wie schätzen du das ein? So die Bodenstrukturanalyse, steht die gerade am Anfang oder seid ihr eigentlich schon fast fertig? Jetzt hast du die Gelegenheit nochmal für deine Sparte zu werben hier.
Ach ja, ich meine, manchmal denkt man hat schon alles und dann kommt eine neue Methode auf, man kann neue Dinge untersuchen und plötzlich denkt man so, wow, krass, jetzt stellen sich ganz neue Fragen. Also ich glaube, gerade die Anwendung von CT in der Strukturforschung, die hat schon echt viel gebracht. Ne? Früher hat man immer mühsam Dünnschliffe gemacht und konnte immer nur 2D-Analysen machen. Und dass man jetzt Dinge in 3D analysieren kann, das ist schon toll. Und das wird ja auch immer mehr eingesetzt. Und sicher werden da noch andere neue Methoden da weiterhelfen, noch genauer hinzugucken. Es gibt ja auch immer abgefahrenere chemische Methoden, wo man die Oberfläche mit irgendwas bestrahlt und irgendwas kommt zurück und man kann daraus die crazysten Rückschlüsse ziehen, so was da, wie die Zusammensetzung an dem Ort ist. Und das, da ergeben sich immer neue Themen, wie man jetzt zum Beispiel die Interaktion zwischen Wurzeln und Böden zum Beispiel untersuchen kann oder einzelne Mikroorganismen stainen, also so einfärben und die nachverfolgen. Also da gibt's schon echt sehr viel, ich sag mal, Spielerei, aber es ist natürlich nicht nur Spielerei, sondern einfach so ein fantasievolles Arbeiten und das ist natürlich richtig toll.
Das glaube ich dir. Da wird ja auch unglaublich viel diskutiert. Also da muss ich auch nochmal eine Lanze brechen, tatsächlich für meine Hochschulausbildung da in Halle. Hat ja die Universität bei uns sehr eng zusammengearbeitet, eben mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, die eben diese Forschungsstation in Bad Lauchstädt betreiben. Und das hat uns unglaublich viel gegeben. Da spreche ich, glaube ich, für meine Kommilitoninnen und Kommilitonen auch mit, weil wir da die Gelegenheit hatten, wirklich von der Probennahme über die Analytik im Röntgen-CT in diesem Fall, ne, Datenauswertung bis hin zu einer Präsentation auf wissenschaftlichem Niveau dann eben alles mal durchzuspielen und das in einem Semester auch zu schaffen, ne? Wo kriegt man sowas? Wo kriegt man so eine gute Ausbildung her? Und sieht dann vor allem auch, wie diese Befunde diskutiert werden können. Also das hätte ich auch nicht gedacht. So ein paar Bodenporen da und Konnektivität und so. Ja, was willst du da schon groß rumdiskutieren? Aber das so zu vertiefen und auch zu sehen, wie man das vertiefen kann, was man mit den Daten alles machen kann, das war wirklich großartig, Sven, ja. Das war also, wenn ihr noch mal Bock habt zu studieren, dann geht nach Halle.
Oder nach Hannover, wir machen das mindestens genauso gut.
Oder nach Hannover und jetzt müssten wir die anderen Zollcaster auch noch mit reinholen, die hätten dann sicherlich auch noch Empfehlungen. Nee, also es ist toll und ich glaube so die Bodenwissenschaften sind einfach auch tolle Studiengänge, wo man eben sich von solchen Sachen erleuchten lassen kann und ja, vielleicht ist das ein gutes Schlusswort, oder Svenja?
Ja, wunderbar. Ja.
Genau. Und wenn ihr noch weitere Schlusswörter, Worte, wie auch immer für uns habt oder auch Feedback, Anmerkungen oder Kritik an der Folge, jetzt nicht so sehr an dem, was Svenja gesagt hat, das fand ich ziemlich astrein, aber vielleicht an meinen blöden Anmerkungen dazu, dann ist info@zollcast.de die E-Mail-Adresse, auf die ihr euch immer verlassen könnt. Da sitzt auch wirklich rund um die Uhr jemand hier am Laptop. Und wartet nur drauf, dass da eine E-Mail reinkommt. Sie wird immer sofort beantwortet. Nee, aber im Ernst, das ist immer ein guter Anlaufpunkt, auch für Fragen eurerseits oder so, die wir in den nächsten Folgen dann nochmal mit behandeln können. Nützt es gerne. Darüber hinaus sind wir in den sozialen Medien Blue Sky, Instagram, Facebook und auf LinkedIn aktiv und bemühen uns auch dort immer, euch auf dem Laufenden zu halten. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, genug gesabbelt, Svenja, oder? Wir machen an der Stelle einfach mal den Deckel drauf. Wir ziehen die Schuhe aus und machen Feierabend. Christoph und Svenja sagen Tschüss.
Ciao.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.